Hofprediger 2. Wie der Konvertit des Hofpredigers Angebot nicht annehmen will. Auf den marxgräflichen Wohntrakt in der Tumpbacher Burg brennt die mittägliche Sonne. Doch dickes Mauerwerk hält des Tages Hitze ab. Drinnen ist es kühl, dass einen zum Frösteln zumute ist. Stille herrscht um die mittägliche Stunde. Nicht, dass dorten in den leidlich erhaltenen Sälen und Chambre, den ausgetretenen Escalier.
Escalier, französisch, Stiege, Treppe, Treppenhaus.
Zu anderer Tageszeit ein pralles Leben herrschte. Aber einiges Gelärme dringt doch durch Türschlitz und geöffnet Fenster. Indes, wenn durchlauchtigste Marxgräfin der Ruhe bedarf, und der Hofprediger nach frugaler Tafel seine Studierstube aufsucht, weiß auch der ungestüm die Gänge durchstreifende Konvertit, dass er seine Füße des genagelten Schuhwerks entledigen muss. So steht er vor dem Hofprediger, die Schuhe vor sich gestellt, und wartet auf des Theologen belehrend Wort. Der Hofprediger, Primus in geistigen Dingen am kleinen Tumpbacher Hof, aber längst nicht bei allen anerkannt. Der Marxgraf hält übrigens rein gar nichts von derlei Autoritäten, außer seiner eigenen natürlich. Erhebt nach beendeter meditativer Einkehr Aug und Stimme zu dem anbefohlenen Schüler, welcher in südländisch unruhiger Manier sich durch einen Griff zwischen die Beine überzeugen muss, dass dortig befindliches Organ sich nicht etwa davongemacht hat. »Nun«, hebt er an, »ihr habt euch recht manierlich in unser bescheidenes Hofleben eingeführt, Herr Kandidat. Eure Konversion hat vor der gnädigsten Marxgräfin recht gute Stimmung gemacht. Das kann eurem weiteren Fortkommen bei unserem Hofe recht förderlich sein. Nur, dass ihr den theologischen Studien so arg abhold seid, will mir nicht gefallen. Gerade unsere Bauern brauchen einen geistigen Beistand, der ihr sein könntet. Aber Herr Hofprediger, was solle die Contadini?«
»Contadini«, italienisch, Landbevölkerung.
»Mit mir anfange. Solle ich zu den Predige von der strenge Gotte Tedesco Protestantico? Oder solle die meine Malerei betrachte bei die viele Landearbeit? Die habe doch keine Respekte vor Artisti und andere Belschos, so wie ihr, prima Excellenza Ecclesiastico. No, no, Excellenza. Meine Platze ist hier bei die Hof. So wie es auch war bei die Kriegsmarxgrafe mit seiner junge Bella Femina. Ah, povera, hat sie wenig gehabt von die Kriegsmarxgrafe. Immer weg von die Frau wegen die Compatimento mit die wilde Oxtomane. In der Nacht ist sie oft noch gekommen, um Malerei an Decke zu sehen. Hat ihr auch meine Entwürfe zu Palazzo und Fontane gefallen?« seufzt der Konvertit. »Hängt nicht eurer Vergangenheit an dem katholischen Hofe nach«, spricht leicht echauffiert der Hofprediger, »und glaubt nicht, dass euer Fortkommen über die Schöße der Mägde geht. Dies wird unweigerlich unserer gläubigsten Herrin hinterbracht werden und ihr, junger Freund, werdet das Nachsehen haben. Aber Excellenza, die schöne Filia freue sich, wenn ich komme in Küche, um zu helfen und zu zeigen, wie mache eine veritable Pasta mit Aglio e Olio.«
Aglio e Olio, italienisch, Spaghetti mit Knoblauch, Peperoncini und Olivenöl. Rezept siehe Anhang.
»Was ist die große gebackene Mehlklumpe, Excellenza? Eine Steine in die Bauche, keine Pane. Madonna, warum gibt nicht Olive in diese Land und die kleine, scharfe...«
Kaskaden von Zutaten, Beschaffenheit von gefüllten Würsten, eingelegten Gemüsen, der Zubereitung von Stockfisch, folgt die Rezeptur eines in der ewigen Stadt beliebten Gerichtes mit Innereien vom Rind, der Trippa di Spirito Sancto.
Trippa di Spirito Sancto, italienisch, Magen vom Heiligen Geist, römisches Gericht mit Rinder- oder Schafspanzen, wird gerne zu Pfingsten oder zu Konklaven gegessen. Die Haltung vom Heiligen Stuhl zu diesem Gericht ist nicht eindeutig. Rezept, siehe Anhang.
Der Tripa di Spirito Sancto, was der Herr Hofprediger nun wirklich nicht gutieren kann. Da hilft nur ein Schlag mit der flachen Hand auf schnörkellos klerikales Stehpult, um das südländische Geblüt zum Innehalten zu bringen. Was habt ihr mir an Fortschritten in euren Studien zu melden? Oder hat euch der Heilige Geist da nicht beflügelt? Doch, natürlich, Excellenza, entgegnet schnell der Konvertit. Nicht mit der Studie von die Theologie, aber mit andere. Und öffnet behende seine alte rissige Lederkladde und legt einige Blätter auf das Stehpult. Leicht errötet der geistliche Herr und winkt hüstelnd ab, als die südländisch-schmeichlerische Voce der Excellenza noch weitere galante Skizzen verspricht. Rathaus 2. Es siedet in des Rathauses oberster Etage, was aber nicht an fehlender klimatischer Anlage liegt. Ob vielleicht kleines, ätzend juckendes Pünktchen am Unterarm vom Oberbürgermeister verantwortlich ist? Wortgebirge, knarzend Befehlendes und selbst Unflätigstes bekommt erschreckte Vorzimmerdame zu hören.
Keine Beziehung zur Stadt, Bürgerwehrfest. Mehr Uniformierte als Zuschauer, Identitätskrise. Landeshauptstädtische Luftverschmutzung, selbst da sind die vorne dran.
So hat sie den Chef noch nie reden gehört. Ich habe zwar nicht alles verstanden, wird sie am Stammtisch der Kurzschriftmeisterinnen erzählen, aber das Wenige hat mir gereicht. Bürgermeister, Amtschefs, Sektionsleiter und die, deren Hochlobung die Anwesenheit verlangt, verlassen sturzartig das Chefzimmer. In farblicher Skaleneinheit, je nach Disposition von aschfahl bis zum dunklen Rot, eilen sie hin in eigene Vorstandsräume, um eben Gehörtes den eigenen Untergebenen mit treffendem Schlagwortvokabular wie projektbezogene identifikationsförderungsnahe Bürgernähe weiterzugeben. Und manchen juckt es dabei am Arm, als er rucki-zucki Beamtendeutsch, Deutschbeamter, eingesamtes Dienststellendeutsch, beamtsamtes Deutsch, segnendes Paragraphendeutsch, Verordnung zur Einberufung einer Kommission zum Zwecke der Beratung über die Einberufung einer Kommission, die neueste verwaltungsvereinfachende Übergangsverordnung der Landesregierung.
Zitat: Bis zur endgültigen Entscheidung über die Vereinheitlichung tumpbergisch-knallscher und würzelbergischer Aktenbindung ist aktenkundlicher Vorgang in der bisherigen oben angeführten, amtliche Abkürzung, Tumpberg-Knallheft mittels Tumpberg-knallscher Heftung in beiden Landesteilen zu bearbeiten. Für beide Landesteile gilt gleichzeitig die Anwendung, amtliche Abkürzung, Würzelbind, sprich würzelbergische Aktenbindung. Nach abgeschlossener Tumpberg-Knallheft wird die Akte in den nach herkömmlich würzelbergischem Verfahren behandelten äußeren Aktendeckel eingebracht. Mit dieser Aufgabe betraute Beamte und Angestellte werden in Fortbildungsveranstaltungen in die Übergangsbearbeitung eingewiesen. Für den Regierungsbezirk Hohes Seichten bleibt wegen des Gesetzes zum Schutze regionaler Gepflogenheiten die bisher gehandhabte Hohes Seichtliche Aktenschnürung bestehen. Zitat Ende.
Die neueste verwaltungsvereinfachende Übergangsverordnung der Landesregierung zur vorgesehenen Zusammenführung von knallisch-tumpbergischer Aktenheftung mittels knallisch-tumpbergischen Aktenstechers und würzelbergischer Aktenbindung auf dem Schreibtisch vorfindet. Straba 3. Wie der angehende Ingenieur seine Runden dreht und sich dabei was denkt. Es siedet. Besonders in der Straßenbahn, in einheimisch klingendem Idiom de Blechbix, die Blechbüchse, genannt, wenn zu winterlich überheiztem Fahrgastraum der Sonne Strahl noch vor des Fahrers Sichtscheibe auftaucht. Wenig nützt da das hintangebrachte, blau eingefärbte, metallsilbern umrandete, amtlich Blendschutzhilfe genannte Scheibenteil. Hitze bleibt Hitze und schrägstehende Sonne blendet. Das hat der studentische Aushilfsfahrer schon im ersten Halbjahr nach bestandener Fahrerreife festgestellt. Und Kälte bleibt Kälte. Bei beißender Minustemperatur richtet baumwollener braun gefärbter Kälteschutz beim Fahrer nur dann gegen eindringende kalte Luftmassen etwas aus, wenn die Zugeinstiegstüre auch an der Haltestelle geschlossen bleibt. Na, sag das mal einem einstiegswilligen Kinderwagen, denkt der Aushilfsstraßenbahnfahrer und gibt in der ausgleitenden Kurve um des Kaisers Denkmal einen Schub an Gleichstrom gleitender Kraft zu. Gelbstädtisches Schienenfahrzeug zur Personentransportbeförderung steuert quietschend dem nahen Zentrum entgegen. Konvertit. 4. Wie der Konvertit ausgerechnet beim Markttag was erledigen soll. Der Viertelschlag vom Turm der Residenzkirche hallt im jugendlichen Gehör noch nach, doch wirft die Sonne auch für die Gehörlosen unter den Landeskindern ihr erstes wärmendes Strahlengebündel hinab auf das kleine, umfriedete Städtchen jenseits der sanften östlichen Hügel. Und auch die Siechen und Moribunden, von denen die einen nicht mehr das gaukelnde Gewabere der Welt zu erblicken vermögen und die anderen, welche über ihre in arge Mitleidenschaft gezogenen Sehorgane das Gelichter nur als schemenhafte Schatten wahrnehmen, dafür aber von der Natur mit exzellenten Geruchsorganen ausgestattet sind, erspüren die Morgenstunde bereits vor dem Sonnenaufgang. Längst ist das Verbringen verdorbener Materialien auf die Gassen von der Obrigkeit verboten worden. Aber noch immer, dank der Mägde und Bürgersfrauen, die das Reinemachen schon früh mit dem Entleeren nächtlich angesammelter, fester wie flüssiger Stoffe beginnen, steigen unterschiedlichste Geruchsinseln vor den Nasen der Augeninvaliden auf. Notdurft aus Nachtgeschirren, Föten und Totgeburten, eiligst amputierte Körperteile, verbrannte Fischpasteten, faulende Eier, totgeschlagene Hunde, eiterdurchtränkte Verbände und die auf der Reise nach dem fernen Sibirien verirrten, nächtens durchziehenden finnischen Truppen von Elchzüchtern, deren gehörntes Getier ordentliche Mengen an Scheiße.
Elchkot ähnelt in Form und Farbe der heimischen Kartoffel.
Liegen lässt. Doch vielfältiger sind an diesem Morgen die Düfte. Ledrige Aromen, schwerer Moschus, lockende Safrandüfte entwichen aus vergesslich unverschlossenem Kästchen, filigrane Lüftchen unter marktläufigen Arkaden gehandeltes Pulver von stärkendem Curry, Kisten angefüllt mit Riechkissen.
Riechkissen. À la Cobain. Pest, Hauch und Blütenduft, Berlin, Verlag Wagenbach, 1984, beschreibt die Kulturgeschichte des Geruchs von den Anfängen der Körperpflege, von der öffentlichen Hygiene und von den Mitteln zur Überdeckung von Gerüchen.
Kisten, angefüllt mit Riechkissen zur Aufheiterung der Melancholiker und Dünste aus Drüsen fremder Haut kommen hinzu und runden das Geruchstableau ab. Unten in den Gassen ist bereits ein gewaltiger Umtrieb im Gange, wie man ihn seit langem in der Residenz nicht erlebt hat. Fuhrwerke drängen mit schimpfenden Grobianen auf der einzigen breiten Straße. Zu spät gekommene sind's, die verbissen um die letzten freien Marktstände auf ihren Böcken und um jedes noch so kleine Stück des Weges kämpfen. Und doch. Was sollen all die verkniffen, bissigen Blicke, das Peitschengeschwinge, die unflätigen Sprüche und derben Umschreibungen von Zeugungsorganen, wenn selbst der kalte Tumpberger.
Kalter Tumpberger. Mittelgroßes Kaltblutpferd mit unkompliziertem Charakter. Die Pferde zeichnen sich durch Zähigkeit, Ausdauer, Langlebigkeit und Gutmütigkeit aus.
Wenn selbst der kalte Tumpberger, die zuverlässigste Züchtung eines Kaltblüters, sich in aussichtsloser Manövrierlage ineinander verkeilt in ein paar Zugochsen, die an langem Pritschengefährt zerren, seine ihm eigene Ruhe mit dem zuckend wiehernden Gebaren des rassigen Warmblüters tauscht. Dem, vom wirren Getriebe ebenso erregten Betrachter entgeht indes nicht die hochgestapelte Ware eines behäbig gezogenen Fahrzeugs. Bündel von gegerbten Ledern und Tierfellen unterschiedlichster Provenienz, nebst einem Krokodilschwanz und dem präparierten Affentier, das seiner Umhüllung, einem in Gänze gegerbten Elefanten, scheinbar zu entkommen sucht und sich, einer Geburt gleich, mit Oberkörper und eingeschrumpelten Händen an flauschigem Primatenarm bereits herausgearbeitet hat. An fachwerkliche Mauer gedrückt steht der Einspänner eines zu spät gekommenen Landadligen, dessen Zugtier ist, ob des Gedränges, derart an die feucht, strohig, kuhmist lehmige Wand gedrückt, dass bereits eine anatomisch genaue Einbuchtung entstanden ist und zu befürchten steht, dass behuftes Tier in Bälde vollständig zum Wandelement wird. Nur die Widrigkeit, die da mit phonetischem Ehrgeiz in das Innere des Gefährts dringt, beunruhigt den Edelmann weiter nicht. Bewegungen und Laute bleiben draußen. Das Kästchen mit Augengläsern und Hörrohr findet sich nicht. Am südlichen Eingang mit Torturm und Wache gibt es eben solchen Andrang, doch schiebt der sich in der gebändigten Schlange geordneter, denn Ein- und Abgang aus der frühmorgendlich freundlich schimmernden Residenz ist geregelt und nur der marxgräflichen Familie oder denjenigen vorbehalten, die eine Einladung des Hofes vorzuzeigen in der Lage sind. Beamte oder geistliche Herren besitzen, wie auch Bediente in wichtiger Mission, ein ständiges Wegerecht, indes das minderwertigere Permis de Passé im Einzelnen oder im Sammeldutzend mit Bonus, nebst einer kleinen Gratifikation an den Schreiber, von eilenden Handelsreisenden mit Kenntnissen örtlicher Gegebenheiten erworben wird. So wird am Hofe lediglich das vielrädrig-gelbliche Gespann mit den 19 jungfräulichen Damen des Stiftes zur Gebetsstunde bei der Marxgräfin erwartet. Eigentlich sollte die Zahl von 21 Bewohnerinnen nach dem Willen der Gründerin gewährleistet sein. Aber für die beiden entschlafenen Damen konnten bisher zum Ärger der strenggläubigen Landesmutter noch keine eintrittsbereiten adeligen Novizinnen gefunden werden.